Ein blinder Fleck ist sozusagen der Kollateralschaden, der dadurch entsteht, wenn du dich in dein System angepasst hast. Deswegen macht es, wie gesagt, intuitiv für mich total Sinn zu sagen, Führungskräfte sind dafür anfälliger, weil damit sie in diesem System gut sind, funktionieren können, erfolgreich sind, müssen sie viele Sachen von sich selbst, viele Bedürfnisse, Impulse unter den Teppich kehren.
Herzlich willkommen zu Female Leadership on Air, dem Podcast für Frauen, die ihre Führungspersönlichkeit mehr einbringen und ihren beruflichen Weg noch mehr gestalten wollen. Mein Name ist Christine und es ist wieder Interview-Time. Ich habe heute Tina Egolf zu Gast. Und sie schreibt selbst auf ihrer Website, sie ist so ein typisches Kind des süddeutschen Mittelstandes. Taschengeld gab es nur für gute Noten, harte Arbeit und Leistung bedeuteten Sicherheit. Und auch im späteren Berufsleben nagten immer wieder alte Stimmen, Ängste und auch Glaubenssätze aus dieser Zeit an ihr. Seit inzwischen 15 Jahren beschäftigt sie sich intensiv mit der Psyche, mit ihren Narben und auch ihren Funktionsweisen. Daraus entstanden ist eine breite, breite Expertise aus den Bereichen Psychologie, System- und Verhaltensdesign, Trauma, Gruppen und auch Machtdynamik. Und eines ihrer Lieblingsthemen ist dabei, blinde Flecken zu finden. Und genau darum soll es heute gehen. Herzlich willkommen, Tina.
Hallo, es freut mich schön, freut mich hier zu sein.
So, so schön. Wir haben uns ja mal kennengelernt und dann habe ich dich beschnuppert und dachte, wow, so inspirierend. Ich möchte unbedingt mit dir in das Thema blinde Flecken unbedingt einsteigen. Und bevor wir aber da so richtig einsteigen, stelle ich allen Gästen, die zu Gast sind, immer eine Frage. Und zwar, wenn du so an Female Leadership denkst, Frauen in Führungspositionen, was kommt dir da für ein Bild oder für ein Gefühl?
Also ich glaube, die Analogie, die ich am spannendsten finde oder am treffendsten, ist das Immunsystem. Ich würde sagen, Female Leadership ist so ein bisschen das Immunsystem unserer Wirtschaft. Einfach deswegen, weil ohne ein gutes Immunsystem funktioniert es nicht. Das ist die Basis von allem. Wir vernachlässigen es gerne. Gleichzeitig ist es extrem wichtig für unseren Energiehaushalt und vor allem, und ich glaube, das ist, was Female Leadership für mich am meisten ausmacht, ist es ein extrem komplexes System. Also das heißt, Komplexität zu managen, damit umzugehen, auch an Stressoren zu wachsen, das ist das, was es braucht, um ein gutes Immunsystem zu haben. Und ich würde sagen, das bildet Female Leadership ab, deutlich, deutlich mehr als patriarchale Leadership-Strukturen zum Beispiel.
Tolle Analogie, habe ich so noch nie betrachtet. Vor allen Dingen auch so diese Komplexität, die du angesprochen hast. Das Immunsystem ist ja auch so komplex, ja, und so, so wichtig. Macht gerade sehr viel mit mir. Vielen, vielen Dank. Jetzt ist es, wenn man sich so ein bisschen auch die Studien oder Statistiken anguckt, tatsächlich auch so, dass, oder zumindest habe ich da so ein paar Studien gelesen, du kannst mich gern korrigieren, dass gerade auch Führungskräfte, jetzt mal geschlechterübergreifend, oft einen höheren Anteil an blinden Flecken haben, weil sie zu einer gewissen, so habe ich es zumindest gelesen und auch so ein bisschen erfahren, dass sie, weil sie eben eine Tendenz hat, durch das hierarchische System eher zu einer gewissen Selbstüberschätzung auch zu tendieren. Wie ist so deine Erfahrung, was so blinde Flecken angeht?
Ich weiß nicht, ob es, also ich habe dazu selber keine Studie gemacht, beziehungsweise kann jetzt auch keine Studie dazu zitieren. Ich würde aber intuitiv würde ich sagen, das macht total Sinn. Ob es dann nur um Selbstüberschätzung geht, weiß ich gar nicht. Ich glaube, der Punkt dahinter ist, blinde Flecken haben immer was damit zu tun, dass du lernst, dich an dein System anzupassen. Ne? Persönlichkeit ist eine Adaptionsleistung. Und ein blinder Fleck ist sozusagen der Kollateralschaden, der dadurch entsteht, wenn du dich in dein System angepasst hast. Heißt, wenn du erfolgreich bist in einem System, musst du natürlich zwangsläufig sehr viele Dinge abspalten, ad acta legen, sozusagen nicht mehr als Teil deiner selbst identifizieren, damit du in diesem System funktionieren kannst. Ja. Und deswegen macht es, wie gesagt, intuitiv für mich total Sinn zu sagen, Führungskräfte sind dafür anfälliger, weil damit sie in diesem System gut sind, funktionieren können, erfolgreich sind, müssen sie viele Sachen von sich selbst, viele Bedürfnisse, Impulse unter den Teppich kehren, bis zu dem Punkt, an dem sie glauben, dass sie gar nicht mehr existieren. Und dann wird es zum blinden Fleck. Ne? Es ist ja nicht nur ein Unterdrücken, sondern es ist ja, ich habe gar keine Vorstellung mehr davon, dass das Teil von mir ist. Also ein bisschen, was nicht sein, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. So, das ist die Logik von einem blinden Fleck am Ende.
Ja, das ist ganz spannend. Vielleicht magst du uns für uns alle noch mal so ein bisschen, gibt es eine allgemeine Definition für blinde Flecken? Jetzt hast du uns so ein bisschen schon da reingebracht.
Ich glaube, Es gibt keine allgemeine, weil blinder Fleck ist kein wissenschaftlicher Term. Ja? Also es ist kein wissenschaftlicher Begriff, es ist eher ein umgangssprachlicher Begriff, der viele verschiedene Aspekte subsumiert in der Art und Weise, wie wir Persönlichkeit entwickeln und wie wir aufwachsen. Man kann, glaube ich, sagen, ein blinder Fleck ist sozusagen alles, was die Bedürfnisse, Impulse, Emotionen, die du hast und die in deinem Umfeld, so wie du geprägt bist und aufgewachsen bist, nicht funktional waren. Die werden quasi als blinden Flecken irgendwo verstaut. Und dieses Verstauen geht so weit, dass du eben glaubst, die sind nicht da. Also beispielsweise, es hat viel mit Grundemotionen zu tun. Also beispielsweise Wut. Ja, Wut ist so ein Ding. Jeder Mensch ist manchmal wütend. Viele würden sagen, ah nee, ich bin nicht so der wütende Typ, ne? Oder Wut findet in meinem Leben nicht statt oder dergleichen. Das ist nicht, weil wir so geboren sind. Natürlich haben Menschen unterschiedliche Ausprägungen hinsichtlich ihres Adrenalinhaushalts und dergleichen. Aber am Ende ist das auch eine gelernte Komponente. Und wenn ich gar nicht mehr Zugriff zu dieser Wut habe, dann ist sie wahrscheinlich einem dieser Prozesse zum Opfer gefallen und sozusagen ein blinder Fleck, der hier stattfinden kann.
Und wie bist du zum Thema blinde Flecken gekommen? Ich habe ja vorhin in der Einleitung kurz gesagt, so ein bisschen auch, dass du von der Prägung her des süddeutschen Mittelstandes viel mitgegeben bekommen hast. Hat es damit schon ein bisschen was zu tun oder wie hat sich so ein bisschen deine Reise da auch ergeben?
Also sagen wir mal so, ich habe viele durch mein eigenes Aufwachsen, durch meine Prägung etc., ich hatte viel Material in mir, mit dem ich arbeiten konnte, um das so ein bisschen im Selbststudium zu explorieren, das kann man unbestritten sagen. Worüber ich angefangen habe, war aber eher, dass ich mit Führungskräften gearbeitet, ich habe mit Menschen gearbeitet, die Teams aufgebaut haben und so weiter. Also das heißt, mit Menschen, die alle eine wahnsinnig gute Ausbildung hatten, die sehr intelligent waren, sehr belesen waren und so weiter und die theoretisch auch alle wissen, wie es geht. Und trotzdem immer und immer wieder gegen die gleiche Wand laufen. Und trotzdem immer und immer wieder den gleichen Zyklus durchlaufen. Und irgendwann habe ich einfach gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Also wir machen Training über Training. Wir machen irgendwie Organisationsentwicklung nach links und nach rechts. Und haben nicht alle die Bücher gelesen jetzt in den letzten Jahren, ne, mit Instagram-Influencern und Psychologie, was ein viel mehr interessantes Thema ist, auch für die Breite, auch in Führungsriegen. Ist es doch alles da. Also das Wissen ist da und trotzdem passiert es nicht. Und es gibt so viele Führungskräfte, mit denen ich auch gesprochen habe, die, also bevor ich mich sozusagen so ein bisschen auf dieses Thema spezialisiert habe, die konnten dir alle eine perfekte Definition von Führung geben. Die konnten dir alle erklären, wie es richtig geht, wie es empathisch geht und. Dann haben sie sich rumgedreht, sind zum Team zurückgegangen und haben es halt einfach nicht gemacht. Und wenn du sie gefragt hättest, könnten das nicht beschreiben. Also sie können den Moment nicht beschreiben, weil sie ihn nicht beobachten können. Und dann sind wir halt in dem Thema blinde Flecken. Und wie gesagt, das hat mich irgendwann so wahnsinnig gemacht, dass ich dachte, warum geht denn das nicht? Dass ich einfach angefangen habe zu überlegen, okay, was steckt denn dahinter? Was kann man da noch machen? Was sind die Elemente, die Leute dazu bringen? Wie gesagt, wahnsinnig intelligente, ambitionierte, gut gebildete Menschen dazu bringen, immer und immer wieder gegen die gleiche Wände zu laufen, immer und immer wieder die gleichen Muster abzuspielen. Und dann sind wir bei Blindflecken.
Und das haben wir ja in so vielen anderen Bereichen auch. Wir wissen ja auch in Gesundheit, wie es funktioniert. Ne? Das Wissen ist ja zigfach da und trotzdem rutschen wir immer wieder in diese Kompetenz-Gaps und machen es dann doch nicht. Ja? Das ist so spannend und finde ich einen super spannenden Ansatz natürlich auch aus der Perspektive. Vor allen Dingen brauche ich dann ja auch diesen Blick von außen und ich weiß nicht, du kennst sicherlich auch das Johari-Fenster, was immer so ein bisschen hilft, so sich selber, wo stehe ich eigentlich selber, was ist eigentlich für mich nicht sichtbar, was für andere sichtbar ist. Und da findet ja so dieser blinde Fleck genau da oben statt zwischen dem, was ich selber nicht sehe, aber eben andere sehen können. Und das heißt, es braucht gerade auch für blinde Flecken natürlich einfach diesen Blick, diesen Support von außen, weil er für uns da gar nicht greifbar ist. Gibt es Sätze, wenn in deiner Arbeit, wenn du mit Menschen arbeitest, die dir sofort auffallen oder wo du relativ schnell merkst, da sitzt ein blinder Fleck? Gibt es da bestimmte Sätze, wo ich selber auch bei mir drauf achten kann oder ist das sehr individuell?
Naja, sagen wir mal, es gibt so Kandidaten. der Klassiker, gerne auch im Kontext Female Leadership, ist, ich bin eher so der rationale Typ. Alles, was mit Selbstbeschreibung zu tun hat. Also wenn jemand auch gerne unprompted, also ohne, dass du danach gefragt hast, und dann sehr klare Beschreibung von sich selber gibt, Ne? Also ich bin eher sehr rational, ich bin ziemlich analytisch. Das funktioniert für mich nicht so. Ich bin sehr konfliktscheu. Na, also alles, was mit ich bin zu tun hat, da bist du sehr schnell bei der Frage, warum bietest du mir das an? Also welche Perspektive möchtest du mir anbieten auf dich, damit ich was nicht sehe? Und gleichzeitig machst du das mit dir ja selbst auch. Ne? Wir manipulieren uns ja ständig selber auch in ein gewisses Bild hinein. Also alles, was mit Selbstbeschreibung zu tun hat. Oder auch eine Form von Rationalisierung der Situation. Also beispielsweise, das macht doch keinen Sinn. Oder, das ist es nicht wert. Na, das sind auch so, wenn es um Konflikte geht, wenn es darum geht, die eigenen Bedürfnisse durchzusetzen, ist das auch all die Gründe, warum das und das jetzt keinen Sinn gemacht hat. Warum es keinen Sinn macht, da nochmal nachzuverhandeln, nochmal reinzugehen, nochmal in den Konflikt vielleicht zu gehen. Das sind auch so Klassiker, die darauf schließen, dass du dir in deiner Geschichte eine Konsistenz baust, um nicht an den Punkt zu gehen, an dem es schmerzhaft wird.
Ist es denn so eine Art Selbstschutz, weil der Schmerz, versuche ich diesen Schmerz dann zu meiden?
Ja, klar, absolut. Das ist am Ende ein Schutzverhalten. Ne? Also blinde Flecken entstehen dadurch, dass du merkst, mit dem Impuls der Emotionen, dem Bedürfnis, was ich habe, komme ich nicht weiter. Ich muss aber irgendwie weiterkommen. Ne? Ich muss ja irgendwie überlegen, dann schiebe ich es halt weg. So, das ist ein Selbstschutz, ja.
Und warum hält sich das so hartnäckig? Ist da was, ist das ein Stück weit auch evolutionär bedingt, weil unser Gehirn einfach funktionieren muss und es ist jetzt nicht wichtig, sich um diesen blinden Fleck zu kümmern, weil es funktioniert ja irgendwie. Hat das irgendwas noch mit so ein bisschen dem veralteten Funktionsweise des Gehirns zu tun? Weißt du das?
Also natürlich, ich meine am Ende, unser Körper versucht immer eine gewisse Balance zu schaffen und eine gewisse Stabilität zu schaffen in der Struktur, in der er ist. Ne? Und auf der einen Seite kann man sagen, warum halten wir uns da dran? Weil im Natur eines blinden Fleckes liegt es, dass er blind ist. Ne? Also, dass ich ihn nicht sehen kann. Ich kann nur verändern, was ich beobachten kann. Das bedeutet, wenn ich gar nicht weiß, was da ist, dann kann ich es auch nicht anfassen. So fangen wir schon mal an. Auf der anderen Seite ist es aber so, und da sind wir so ein bisschen bei dem, worauf du anspielst, diese blinden Flecken sind natürlich extrem verzahnt mit den Dingen, die wir schützen wollen. Also bestes Beispiel, wenn Menschen zu mir kommen und stark vielleicht zum Burnout gefährdet sind oder im Burnout sind und einfach völlig überlastet sind. Eine der größten Ängste, die die haben, ist, dass sie faul werden. Dass wenn sie jetzt anfangen, sich zu verändern, wenn sie jetzt anfangen, an sich zu arbeiten und vielleicht neue Strukturen aufzubauen, dass sie dann zum Loser werden, in Anführungsstrichen, oder dass sie faul werden. Was natürlich Quatsch ist, ne? Aber was am Ende darauf schließen lässt, dass in dem Moment, in diese blinden Flecken, wie gesagt, sind Teil eines Systems, was ja auch gut ist, was uns erfolgreich gemacht hat, was uns bis zum gewissen Dinge auch Elemente gibt, auf die wir stolz sind. Und die musst du jetzt anfangen loszulassen, nicht wissend, was dann kommt. Und wie deine neue Persönlichkeit, ne, dann am Ende aussieht. Und das macht wahnsinnig Angst, weil es ist nicht mal unbedingt die Angst vor dem Schmerz, weil den fühlst du ja nicht. Es ist die Angst vor der Ungewissheit, was kommt, wenn ich das Thema aufmache.
Wenn man jetzt rein theoretisch das Thema Konfliktscheu nimmt, ich bin halt konfliktscheu, ich mag das halt nicht so, ja. So, wenn man so sich sowas auch also gar nicht unbedingt einredet, aber so als Identitätsmarker für sich sieht, dann ist ja dieses Ungewisse in dem Moment, ich weiß gar nicht, ob ich so einen Konflikt überhaupt handeln könnte. Ich weiß doch gar nicht, wie ich dann reagiere. Und wenn das dann zwischen uns knallt, vielleicht wird es dann nur alles noch schlimmer. Ja, dann kommt wahrscheinlich so genau diese Sorge. Genau. Also halte ich lieber an dem fest und sehe gar nicht, dass ich vielleicht doch ein Potenzial habe, um sehr kommunikativ, vielleicht auch gut Konflikte zu moderieren.
Naja, oder auch ich habe die Angst, ne, was ist, wenn die Leute dann weggehen, wenn die mich dann nicht mehr mögen. Ja. Weil ich assoziiere mit Konflikt heißt, dass jemand weggeht von mir, dass mich jemand alleine lässt, dass Leute sich von mir abwenden und so weiter. Interessanterweise gerade bei dem Konfliktthema, die meisten würden sagen, ich bin harmoniesüchtig. Sie meinen das Gleiche, formulieren aber das Gegenteil, das sozial Anerkanntere und sagen, ich suche Harmonie. So ein bisschen kann man sagen, das ist ja auch irgendwie schön, ne? Das finde ich auch irgendwie gut, das zeichnet mich ja aus, ich bin ja so ein sozialer Mensch, ich suche ja eine Verbindung und so. Ja, und du lügst dir in die Tasche darüber, dass du eigentlich den Konflikt nicht halten kannst, weil die Verbindung des Konfliktes für dich bedeutet Isolation. So, und da wird's dann interessant an der Stelle.
Ja, das höre ich sehr viele sagen. Also so ein bisschen sich selber schön zu reden, ne?
Genau.
Auch gerade das Thema Konfliktscheu, aber dann eben in dieser Verschönredigung. Ich brauche einfach Harmonie. Ich möchte gern, dass es sich alle wohlfühlen, ja? Ist ja auch gern so eine Beschreibung, die ich sicherlich früher auch benutzt habe, um mich selbst so ein bisschen auch raus aus der Komfortzone eben nicht zu bringen. Hast du so auch mit in deiner Arbeit irgendwie festgestellt, dass es vielleicht auch blinde Flecken, Blindspots, vielleicht auch allgemeine gibt, die es in bestimmten Gesellschaftsgruppen gibt? Gibt es da so Beispiele, die wir vielleicht zum Visualisieren?
Ja, da sind wir da so bei Jung und seinem kollektiven Schatten, ne? Das ist, muss ich zugeben, das ist nicht mein Schwerpunkt. Da kann ich wenig dazu sagen, beziehungsweise da ist man sehr schnell in der Pauschalisierung, die ich ein bisschen gefährlich finde. Was man aber schon ganz schön sieht, ist zum Beispiel, sind eher kleinere Systeme, also nicht unbedingt Gesellschaftsgruppen, sondern sowas wie Unternehmen, Unternehmenskulturen, ne, Teamstrukturen. Da siehst du das schon sehr schön. Also ich habe letztens zum Beispiel ein Unternehmen gehabt, die sind sehr leistungsstark. Also sie haben eine Kultur, das ist sehr viel nach vorne gehen, leisten, Innovation, weiterlernen und gleichzeitig optimieren die sehr auf. Und wir sind so ein starkes Team und wir mögen uns alle, wir unterstützen uns, wir sind so close, ne? Und wir haben wirklich irgendwie den Menschen im Blick. Ja. Und unterschwellig wird aber klar, durch die Verbindung dieser beiden bist du halt nur so lange Teil der Family, solange du auch performst. Und das ist interessant, also gerade in vielen Startups gibt es ja dieses Family und wir machen das zusammen, wir sind so close und bro und keine Ahnung was, und immer mit dem Startup-Mindset im Hintergrund, immer mit dem Wachstum und Performance und so weiter, und die Verbindung zwischen diesen beiden Elementen kann sehr schnell sehr toxisch werden, weil genau das eben der Schatten ist oder der blinde Fleck an der Stelle, dass wir nicht lernen, wie wir mit ganz normalen Phasen von Downtime, von Erschöpfung etc. umgehen.
Und das ist ja auch etwas, was, glaube ich, nicht nur in Startups ist, sondern auch in vielen anderen Organisationen. Das heißt, so Schwächephasen, wenn es mir wirklich gerade nicht gut geht, oder auch, jetzt mal nehmen wir das Beispiel, Frau wird schwanger. Gehört ja dann auch so ein bisschen, Stempel, ist ja nicht mehr leistungsfähig, passt hier nicht mehr ins System. Das ist ja schnell das, wo es dann kippt, wo man dann auch überrascht ist, auch als Betroffene, warum haben die jetzt so negativ reagiert oder warum werde ich direkt aufs Abstellgleis gepackt? Das sind ja so diese typischen Mechanismen. Wie können Unternehmen sowas gerade auch mit, ich will jetzt nicht immer, ich sag's trotzdem, das Fachkräftemangelsthema, auch wenn wir jetzt gerade vielleicht auch wieder andere Zahlen sich so ein bisschen widerspiegeln, was so Personal und so weiter angeht. Aber was ist wichtig, gerade um eine starkes Fundament einer wirklich sowohl leistungsorientierten Kultur zu haben und gleichermaßen auch zu gucken, dass auch das Individuum einen gewissen Wert hat, der hier mit reinfällt, auch in Phasen, wo es vielleicht jemandem nicht so gut geht?
Ich glaube, also da würde ich sagen, gibt es zwei Antworten darauf. Das eine ist, immer wieder sich selbst die Frage zu stellen, was ist die Logik, hinter der wir Erfolg vermuten? Und ich sage bewusst vermuten, ne? Also was ist die Geschichte, die wir uns selber erzählen, warum wir erfolgreich sind? Und die als das zu begreifen, was sie ist, nämlich eine Geschichte. Es ist nicht die Wahrheit, TM, sondern es ist am Ende eine Logik, die wir irgendwie so ein bisschen abgeleitet haben, ein bisschen deduktiv, ein bisschen irgendwie wishful thinking. Und diese Geschichte führt dazu, dass gewisse Sachen ausgegrenzt werden müssen. Und wenn ich mir das als das wahrnehmen kann, was es ist, wie gesagt, eine Geschichte, dann kann ich auch überlegen, okay, vielleicht geht's ja auch anders. Also vielleicht ist ja Leistung und Erfolg das, was eben die Frau, die aus dem Mutterschutz zurückkommt und irgendwie 3 Tage die Woche arbeitet, die macht's anders. Das heißt ja nicht, dass sie es schlechter macht. Aber das geht nur, diese Perspektive kann ich nur einnehmen, wenn ich nicht glaube, die Wahrheit verstanden zu haben, weil das ist der einzige Weg zum Erfolg. Also so die Dinge, die ich glaube, dass sie mich erfolgreich machen, die in Frage zu stellen, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger erster Schritt. Und der zweite Schritt, sagen wir mal, fängt dann an, wenn ich anfange zu überlegen, was ich gegeneinander ausschließe. Also Leistungsfähigkeit und individuelle Bedürfnisse. Das ist so eine typische artifizielle Dichotomie, die wir aufmachen, die nicht sein muss. Ne? Und das auch wieder in Frage zu stellen, zu sagen, aber warum kann ich denn nicht leistungsfähig sein, nur weil ich manchmal schwach bin? Also warum kann ich denn nicht leistungsfähig sein, wenn ich irgendwie keine Ahnung, 10 Stunden am Tag schlafen muss, weil mittags Nickerchen, super Sache. Was ist, ja. wo genau schließt sich denn das eigentlich aus? Aber den Schritt gehen wir ganz oft nicht, weil das ja vorher schon irgendwie so logisch scheint.
Mit dem ist doch irgendwas, das kann doch nicht sein, ne?
Genau.
Ja. Also warum muss der denn jetzt schlafen und warum geht er denn schon um 4, um morgen wieder gute Arbeit zu leisten? Ja, also das sind ja alles diese Kriterien, die wir von außen mit diesem dem Label Leistung nicht ganz in Einklang bringen und schon fällt jemand aus dem Raster raus.
Ja, genau. Ja.
Und da fallen tatsächlich ja auch, ne, wir haben gerade darüber gesprochen, natürlich oft Frauen raus, weil sie halt Dinge auch anders machen und oder viele Frauen Dinge auch anders machen, sich natürlich auch angepasst haben, auch das natürlich in oft in ein männliches System, was es dann auch schwierig, zum einen in Tendenz zu Blindspots schwierig macht, weil sie dann natürlich nochmal, wie du es vorhin auch eingangs gesagt hast, diese Mechanismen für sich entwickelt haben, sich angepasst zu haben und sicherlich Dinge nicht entdecken, die sicherlich zu kurz kommen oder die einfach ihnen vielleicht auch manchmal im Wege stehen, auch für Glaubwürdigkeit und vielleicht auch Zufriedenheit. Deswegen ist das so für mich so ein spannendes Thema, dass wir da wesentlich mehr uns alle sensibilisieren. Wie können wir da wachsen, um vor allen Dingen auch solche Definitionen nochmal neu zu hinterfragen, gerade wenn wir in einem großen System arbeiten, wo einfach so pauschale Definitionen natürlich auch oft da sind. Jetzt vielleicht, ich weiß gar nicht, ob ich dich jetzt gerade unterbrochen habe.
Nee,
aber ich glaube, du wolltest noch was sagen. Das ist immer, manchmal rede ich auch ein bisschen.
Das ist, glaube ich, die Idee von einem Podcast, dass wir beide irgendwie ein bisschen reden.
Was erlebst du vielleicht auch, jetzt hast du so ein paar blinde Flecken auch in Unternehmen angesprochen. Also zum einen zu gucken, was definiere ich beispielsweise als Leistung, was definiere ich selber auch als Erfolg, um zu gucken, dass ich das nicht jedem als Stempel draufdrücke, um dann auch die Menschen eher eben vielleicht auch zu selektieren, unfairerweise. Was erlebst du vielleicht auch in der Zusammenarbeit mit weiblichen Führungskräften? Gibt es da vielleicht auch die sich im System angepasst haben? Erlebst du da Bereiche der blinden Flecken, die man definitiv sich anschauen sollte?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, so zwei große Bereiche kann man sagen. Alles, was mit Perfektionismus, übervorbereitet sein, ne, das sozusagen das Leistungsmotiv in and of itself, das ist natürlich ein Riesenthema. Also ich meine, da wurde viel drüber gesprochen. Aber das Spannende daran ist, und deswegen glaube ich, fällt es auch in dieses Blindspot-Thema sehr gut rein, ist, dass rund um den Perfektionismus, ich muss irgendwie die ganze Nacht über die Präsentation vorbereitet haben, dass ich am nächsten Morgen ja alles sagen kann und so weiter. Was da ja passiert ist, dass ich irgendwann glaube, dass Selbstbewusstsein bedeutet, kompetent zu sein. Und das ist der entscheidende Fehler. Aber das ist genau das. Ich mache irgendetwas so lange und habe damit Erfolg, dass ich sozusagen verwechsle, was da Ursache und was Wirkung ist. Mhm. Und das ist ganz schwierig, weil zum Beispiel weibliche Führungskräfte, sprechen wir über Imposter-Syndrom, ne? Also das Gefühl, ich bin irgendwie nicht gut genug oder alle anderen Menschen werden mich ertappen. Es gibt ganz viele sehr seniore weibliche Führungskräfte, die nicht sagen würden, dass das ihr Problem ist. Die sagen würden, ich bin extrem selbstbewusst, sehr souverän und ne, ich habe das alles unter Kontrolle, aber immer noch die gleichen Methoden anwenden. Also die mit dem gleichen Mechanismus weiterfahren. Und das ist zum Beispiel ein sehr schönes Beispiel für einen blinden Fleck, weil das genau zeigt, dass du auf der einen Seite kognitiv natürlich schon auch irgendwie dich weiterentwickelt hast und auch irgendwie gelernt hast, ja, nö, viel gut, viel, ne, läuft irgendwie. Aber warum läuft es? Auf welcher Basis läuft es? Was ist der Mechanismus, der das eigentlich treibt? Und das ist nicht tatsächliche Selbstsicherheit, sondern es ist am Ende die Gewissheit, dass wenn ich einfach nur mich mehr vorbereite und überperforme, dann komme ich schon irgendwie durch. Und das sind zwei verschiedene Sachen.
Da fällt mir gerade ein, auch das Beispiel, was gerade, das sind alles keine Pauschalaussagen, sondern einfach nur Erfahrungswerte.
Ja.
Gerade bei Seniorigen, wie du es gerade gesagt hast, oft mal eine Tendenz auch zum Micromanagement besteht. Geht, glaube ich, in die ähnliche Richtung. Die Tendenz so, ja, nee, bei mir läuft alles, ich habe alles unter Kontrolle. Ja, weil du kein Vertrauen ins Team geben kannst, weil du eben Mechanismen, so wie du es gerade auch so schön beschrieben hast, entwickelt hast, die dir Kontrolle geben und die du aber maßgeblich in der Hand hast und damit dir Sicherheit einkaufst, mehr oder weniger. Das ist, glaube ich, ein großer ein großer Fokus, da zu gucken, wie kann ich in ehrliche Sicherheit kommen, die ich mir nicht eben aufgebaut habe und die vermeintlich ohne Frage an manchen Stellen sicherlich auch funktioniert, aber die keine ganz ehrliche Selbstsicherheit ist.
Ja. Richtig. Ich finde das ganz spannend. Es gibt, hast du sicherlich auch gelesen von, jetzt ich und Namen. Ich glaube, Shipman heißt die eine Autorin, The Confidence Code.
Mhm.
Ja. Das ist ein ganz bekanntes Buch. Und was die sehr schön machen, ist am Anfang rauszuarbeiten, dass am Ende Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit einfach sehr viel mit Gestaltungsmacht zu tun hat. Mhm. Also mit der Fähigkeit, in Aktion zu kommen, mit der Fähigkeit, Dinge umzusetzen versus Kompetenz zu darzustellen. Also versus im Wesentlichen zu tun, als ob, damit andere sehen, dass ich bin. Ne? Also, dass ich irgendwas kann, dass ich irgendwie souverän bin, etc. Das eine ist eher ein Tun und das andere ist eher ein Scheinen oder ein sich darstellen. Und die Unterscheidung finde ich sehr spannend, weil das genau der Punkt ist. Wenn ich wirklich selbstsicher bin in dem Moment, A, muss ich es nicht jedem erzählen und B, habe ich auch einfach mehr Vertrauen darin, dass die Dinge, die ich will, auch tatsächlich passieren werden. Ja? Und das ist ein, finde ich, eine ganz spannende Unterscheidung an der Stelle.
Ich überlege gerade, wo ich vielleicht auch noch in die Falle tappe. Gibt es bestimmt auch noch genug Situationen, wo ich, also gerade auf diese, das Thema Kompetenz und so weiter, ich weiß nicht, ich glaube, der Grad ist manchmal echt schwierig, gerade wenn man vielleicht auch in einem Bereich ist, wie ich jetzt zum Beispiel oder auch wie du, vielleicht auch Seminare gibt und so, da brauchst du ja auch immer eine gewisse Kompetenzwirkung, aber gleichzeitig, du brauchst auch Kompetenz und guckst immer wieder, was gibt's für neue Dinge und so weiter, aber und da zu gucken, bis wo muss ich mich vorbereiten, weil es wichtig ist, um das Ziel auch der Veranstaltung oder des Seminars zu erreichen und wann fange ich an, mich vorzubereiten, weil es mir vermeintliche Selbstsicherheit gibt, darauf kaue ich gerade noch so ein bisschen rum, für mich auch noch mal ein bisschen besser zu analysieren, weil das, glaube ich, einerseits ein positiver Antreiber sein kann als Ziel grundsätzlich, aber andererseits auch schnell in das Negative kippen kann, wenn man da diese Balance für sich oder diesen Grad über schreitet.
Total. Und das ist wahnsinnig schwierig. Ich meine, das ist auch kein Aha, Blindspot identifiziert, Problem gelöst, Persönlichkeit fertig. Also so, ne, das funktioniert ja nicht, sondern es ist am Ende sondern eine konstante Reflexion, genau wie du sagst. Und das finde ich genau den richtigen Punkt. Will ich gerade weg von irgendwas oder will ich hin zu was? Also lerne ich gerade, gucke ich mehr rein, lese ich das Buch noch, weil es mich interessiert, weil ich glaube, spannend, da könnte ich noch was rausholen, um es besser zu machen. Mhm. Oder mache ich das aus Angst, dass es nicht reicht?
Ja.
Das ist immer ein guter, finde ich, Indikator dafür, wo du gerade falsch abgebogen bist vielleicht.
Ja, wichtiger Indikator. Oder auch so, wo könnten Fragen kommen, die ich vielleicht nicht beantworten kann. So, das ist, glaube ich, auch sowas, was so ein bisschen in die Richtung aufzeigt, vielleicht noch Unsicherheiten zu haben und nicht ganz fein zu sein, wenn man mal nicht alles perfekt weiß. Ja, also auch damit zu lernen. Ich würde gerne mal so ein Fallbeispiel mit dir durchgehen. Also lass uns vorstellen, weibliche Führungskraft leitet ein Team irgendwo in einem großen Konzern, wie es so häufig auch ist. Sie empfindet sich als sehr klar, durchsetzungsstark, liefert auch immer Top-Ergebnisse, alles fein. Und trotzdem kommen immer mal wieder so gerade in Feedback-Gesprächen aus dem Team so ein bisschen zaghaft oder vielleicht auch von anderen Führungsebenen so ein bisschen so diese Worte wie, sie wirkt immer sehr distanziert und auch kühl. Das ist ja auch, wir hatten, glaube ich, du hast vorhin das Stichwort so mit rational und so, ich bin halt so rational reingebracht. Könnte es sein, dass da ein blinder Fleck ist?
Klar.
Ja. Natürlich.
Klar.
Ja.
Also, nee, klar, weil ich meine, vergleichen wir es mal. Also auf der einen Seite bist du klar und durchsetzungsstark. Okay, das sind am Ende Handlungsattribute. Ne? Also es ist handlungsbezogen. Ich bin in der Lage, von A nach B zu kommen. Mhm. Ich bin in der Lage, eine Meinung klar zu kommunizieren. Distanziert, kühl, unnahbar vielleicht, das sind Beziehungsattribute. Und dann würde ich die Frage stellen, warum kannst du denn nicht klar sein und trotzdem in Beziehung gehen? Also warum kannst du denn nicht klar sein, durchsetzungsstark sein, zielorientiert, sogar ambitioniert und die Beziehung zu deinem Gegenüber dabei halten?
Mhm.
Und das vermischt sich sehr schnell. Und das ist sozusagen der blinde Fleck, der da an der Stelle stattfindet, nämlich, dass ich das Gefühl habe oder gelernt habe, wenn ich tatsächlich freundlich bin, auch Beziehung suche, Bindung suche mit jemandem, mich öffne, mich verletzlich mache, was man ja braucht für eine Beziehung, naja, dann werde ich halt nicht mehr gehört. Dann interessiert sich keiner mehr für mich, dann nimmt mich keiner mehr ernst. Mhm. Also auch die Klassiker in so einem Kontext ist dann immer die Frage, ja, aber dann verliere ich an Autorität. Mhm. Was hat denn Autorität mit Beziehungsfähigkeit zu tun? Also kann ich nur autoritär, jetzt müssen wir nochmal autoritär definieren, ne? Aber kann ich nur eine kompetente, klare, erfolgreiche, zielstrebige Führungskraft sein, wenn ich ein Stein bin?
Ja, und das ist, ich glaube, das hat oft auch, also ich tatsächlich höre ich sowas Ähnliches immer mal, ja. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine gewisse Konditionierung auch in dem System, worüber wir ja vorhin kurz gesprochen haben. Und vielleicht auch noch so ein Stück weit diese alten Tendenzen von so ein bisschen traditionellen Management-Stilistiken, also über Distanz zu führen, über vermeintlich damit stark zu sein, anstatt Schwäche zu zeigen, was oft ja natürlich drin sitzt. Und man ist ja, das ist ja diese Krux dabei, oft, man ist ja erfolgreich, zumindest in den Zahlen, ja. Und wenn man jetzt rein die soften Bereiche anguckt, dann vielleicht nicht. Aber es funktioniert ja, ja. Und das ist so ein bisschen so, finde ich auch, deswegen danke, dass du das auch nochmal so aufklärst, etwas, wo wir wirklich mehr vereinen dürfen, wo wir gucken können, wie darf sich das ergänzen und wie ist eben softer, ich nenne es jetzt einfach diese Soft Skills einzusetzen, obwohl das der falsche Begriff ist. Wie sind die eben nicht, dass sie die Schwäche titulieren. Ich meine, Kommunikationsstärke packen wir auch als Soft Skill nicht irgendwie in die Schwäche und beziehungsstark zu sein, wird aber schnell immer so ein bisschen direkt in die Ecke gepackt. Auch Schwäche zu schwach zu wirken, zu offen zu sein, zu nahbar zu sein, zu verletzlich zu sein. Und auch gerade bei Frauen manchmal genau das, nee, dafür bist du nicht stark genug. Für eine Führung, das sehe ich bei dir nicht. Du bist zu nett zu denen, du bist zu freundlich. Ja, und dadurch kommen ja oft diese Verschiebungen und auch Tendenzen, oh, jetzt muss ich stark sein, was mega schade ist. Ich habe mal so eine Frage noch, die sich da noch so direkt anschließt. Also gerade wenn ich jetzt zum Beispiel diese weibliche Führungskraft bin, die eben einfach erfolgreich ist, ja, aber immer mal Feedback bekommt, nicht gut, nicht nahbar genug zu sein oder wie auch immer, ja, kann ich meinen blinden Fleck oder einfach auch eine gewisse Symptome des blinden Flecks, nenne ich es mal so, kann ich die auch körperlich, wie kann ich die körperlich merken?
Also selber, glaube, musst du anfangen, überhaupt erstmal dran zu arbeiten. Das selber an dir körperlich zu merken, es sei denn, du hast schon Symptome. Also der Klassiker sind die Kiefer- oder Kopfschmerzen. Ne? Bei Wut so, das ist so ein Klassiker. Rücken, undefinierte Rückenschmerzen. Also da merkst du es dann einfach selbst. Ne? Da sind wir im Bereich der Psychosomatik. Das ist in dem Moment, in dem dein Körper irgendwo sperrt, in dem du extrem viel Energie verlierst in einem bestimmten Thema. Also keine Ahnung, du sitzt in irgendeinem Meeting und hinterher musst du eigentlich schlafen, weil du so fertig bist. Irgendwo zeigt dir dein Körper in der Regel schon, irgendwas stimmt hier nicht, beziehungsweise ich sehe hier irgendwas nicht. Das selber wahrzunehmen, dafür musst du, glaube ich, schon ein Stück weit auf dem Weg sein, zu verstehen, okay, da gibt es irgendwas und ich fange jetzt an, mich damit zu beschäftigen. Und du musst eine gewisse eigene Körperwahrnehmung auch langsam entwickeln, was meiner Meinung nach sowieso die Grundlage für jede Form von Persönlichkeitsentwicklung ist Körperwahrnehmung zu entwickeln und das ernst zu nehmen. Also und daran merkst du es. Und von außen betrachtet, auch wenn man selbst führt und auch schaut, wie geht's mit meinem Team eigentlich, oder ich habe Leute im Team, wo ich vielleicht auch drauf gucken möchte, jede Form von Inkonsistenz ist ein guter Indikator, dass da irgendwas nicht stimmt. Also Inkonsistenz zwischen dem, was die Person sagt und wie sie auftritt, wie sie wirkt, was die Körpersprache macht. Ne? Das ist auch keine neue Erkenntnis, aber das führt einen auch gerne mal auf diesen Track zu gucken, kriegt die Person eigentlich mit, dass sie die ganze Zeit irgendwie, wie gesagt, beim Kiefer knirscht oder die Augenbrauen zusammenzieht? Kriegt die Person eigentlich mit, dass sie sich eigentlich abwendet, wenn sie spricht? Und so weiter. Also da geht es gar nicht mal darum, was macht sie in der Körpersprache und wirkt das gut oder schlecht, sondern ist die Person sich im Klaren darüber, was ihr Körper automatisch macht in Reaktion auf eine Situation, der sie begegnet.
Ja, das ist, glaube ich, der wichtige Hebel auch in der Selbstführung, da immer wieder ranzukommen, nicht nur kognitiv sich selbst zu führen, sondern vor allen Dingen auch physische Parameter festzustellen und das auch vor allen Dingen auch gerade in der Führung an anderen Stellen für sich zu merken, jetzt ist gerade zu viel, ja. Und da gab es jetzt 10 Signale. Jetzt darfst du dich bitte, jetzt braucht es was anderes. Es braucht wirklich jetzt einen anderen Fokus. Ich glaube, da dürfen wir alle immer wieder gerade in dieser konditionierten Leistungswelt noch mehr drauf hören, um auch in 2 Wochen noch Leistung zu erbringen. Deswegen vielen Dank, weil das oft sind ja genau das, dieses Rücken, Kopfschmerzen, ja. Das, was ja auch so generische Symptome sind, die so ein bisschen so schwer irgendwas zuzuordnen sind. Und da darf es wirklich auch vor allen Dingen erstmal der Blick aufs Innere gehen, zu gucken, hey, wenn ich das habe und ich kann es nicht direkt meinem gestrigen Alkoholkonsum oder so zuordnen, ja, dann ist es ganz klar ein Signal zu gucken, was läuft denn gerade nicht rund in meiner, vor allen Dingen auch in meinen Emotionen oder in meiner mentalen Ausrichtung, da zu gucken. Ich glaube, das ist der Reminder an vielen Stellen auf jeden Fall. Gab es für dich so in deiner Arbeit, was waren so typische, wenn ich so weit fragen darf, was waren so typische blinde Flecken, die du bei dir vielleicht auch im Arbeitskontext entdeckt hast, so über die, vielleicht magst du vielleicht eins teilen oder so?
Bei mir, ich würde sagen, ich glaube, ich habe noch einige, die ich noch nicht gefunden habe. Deswegen, ich kann jetzt nur über die sprechen, von denen ich so ein bisschen eine Ahnung dazu habe. Ja. Ich glaube, was bei mir ganz stark deutlich wurde irgendwann, ist, als ich eben angefangen habe, mir die Frage zu stellen, warum bin ich denn eigentlich erfolgreich? Also was genau funktioniert denn eigentlich an mir in einem beruflichen Kontext? Warum stellen mich Leute ein? Warum werde ich eingeladen, irgendwelche Speaking-Gigs zu machen und so weiter? Und auf der einen Seite hat sich herausgestellt, naja, ich würde sagen, hatte, das ist jetzt mittlerweile deutlich, glaube ich, mehr im Griff, einen sehr hohen Leistungsanspruch. Ne? Also Leistungsanspruch im Sinne von, ich muss X machen und ich habe X plus 15% gemacht und habe noch mal eins draufgelegt. Und vor allem habe ich immer so dieses, was, ich habe noch so ein bisschen Schnupfen. Ja, es geht schon. Ich mache es trotzdem. Ich bin nicht fit, ist egal, ich reiß mich zusammen. Ich stelle es, ne, und habe immer wieder mein Bedürfnis nach Ruhe, mein Bedürfnis nach Schwäche komplett hinten angestellt und runtergefahren. So, das war das eine. Das hat natürlich zu völligen Erschöpfungszuständen und dergleichen geführt. Und das andere, ein anderer blinder Fleck, würde ich sagen, ich war erfolgreich, bin es zum Teil immer noch, weil ich eine gewisse, sagen wir mal, provokative Art an den Tag legen kann, die dann recht schnell so ein bisschen auch an Borderline, Arroganz und Abwertung grenzt. Mhm. Und stellt sich raus, das finden Menschen ziemlich gut, wenn sie auf der anderen Seite, sozusagen, wenn sie nicht auf der anderen Seite stehen. Also es ist sehr witzig, wenn du jemanden hast, der so agieren kann, wenn du hinter der Person stehst und nicht vor der Person. Dafür wird man schon auch gelobt und auch ein bisschen gefördert, ne? Wenn man so ein bisschen edgy ist, so ein bisschen den Advocatus Diaboli spielen kann und so ein bisschen stichelt. Das findet man ja auch, ne? Gerade bei Frauen, die sind dann noch ein bisschen charmant dazu. Das kommt total gut an. Aber es ist halt genau das. Es ist halt borderline abwertend und arrogant und hat einfach nichts mit Selbstsicherheit in dem Sinne zu tun. Und mir das einzugestehen und dann zu gucken, okay, woher kommt denn das? Also was genau ist denn das eigentlich? Und am Ende ist es, warum mache ich das? Naja, aus Angst. So, das ist ein ganz klassischer Mechanismus. Ich versuche am Ende Kontrolle über die Situation, über mein Gegenüber herzustellen, indem ich sie einfach so ein bisschen latent abwerte. Ja? Und kann ich sagen, dass ich das heute nicht mehr mache? Nee, überhaupt nicht. Bin ich immer noch total immer mal wieder mit dabei. Ich versuche es mir bewusster zu machen und ich versuche es bewusst einzusetzen. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Das Gleiche ist mit der Leistung. Also ich arbeite so viel weniger als früher, so viel weniger. Bin aber immer noch in der Lage, wenn ich muss, auch mich zusammenzureißen. Und das ist so, wo ich merke, auf jeden Fall für mich, wo mir die Arbeit mit meinen Blind Spots gut getan hat. Weil ich hätte auch das einfach so weiterziehen können. Also ich hätte eine sehr schöne Konzernkarriere hinlegen können. Und dann halt mit 50 entweder im Burnout zu landen oder halt mit irgendwie einem Bandscheibenvorfall oder mit 40 oder was auch immer. Aber die Quelle, aus der das kam, war Angst. So Angst vor Zurückweisung, Angst vor Ablehnung, Scham am Ende. Und eine Prägung, die, wie gesagt, hier sind wir wieder bei meinem süddeutschen Mittelstand, ne? Viel auf, es geht nicht um dich, reiß dich zusammen, stell dich nicht so an, mach einfach weiter, beruht. Und es ist konstante Arbeit, da dagegen zu arbeiten und das immer wieder sich bewusst zu machen und zu überlegen, okay, kann ich das nicht vielleicht anders machen? Also muss ich jetzt in so einem Podcast, jetzt, oh, ja, da sieht man mich nicht so viel, aber ich glaube, du hast auch das Video dazu irgendwo online.
Ja.
Okay, super. aber ne, da wäre jetzt so der Klassiker, müsste ich jetzt eigentlich sleeker aussehen? Müsste ich ein bisschen tougher aussehen? Müsste ich einfach weniger lächeln? So, das würde ich halt so früher gemacht. Müsste ich ein bisschen auch provokativer sein vielleicht, ne? Ja, oder ich bin halt, wie ich heute gerade bin, mit irgendwie 2 Stunden zu wenig Schlaf und ein bisschen aufgequollen und so ist es halt. Ne? Und das muss halt jetzt, danke, aber das muss halt jetzt auch gehen. Ne? Und aber die Auseinandersetzung findet ständig statt. Also sie findet immer noch ständig statt und ist konstanter Dialog mit mir selber.
Ja, das ist, ich habe gerade vor ein paar Tagen so ein Gespräch gehabt, was zieht man an zu bestimmten Veranstaltungen? Ja, und da ist oft bei mir auch noch so eine Konditionierung drin, okay, ich muss jetzt einen bestimmten Look haben, um akzeptiert zu werden. Ja, ich muss jetzt einen bestimmten Business-Look oder was auch immer haben, um vermeintlich erfolgreich auszusehen und so weiter. Das ist ja genau das, was du auch gerade so ein bisschen berichtest, so diese und das, da ein bisschen rauszukommen und wenn das zu machen, dann weil man vielleicht wirklich Bock hat auf genau diesen Look, aber nicht, weil ich was Besonderes oder weil ich vermeintlich irgendwas repräsentieren will mit diesem Look. Also das merke ich bei mir manchmal noch, ist so ein bisschen konditioniert aus meiner beruflichen Reise, dass das immer noch heute kommt, auch wenn ich da auch da schon ein bisschen aufgeräumt habe. Jetzt hast du auch gerade nochmal so selber sehr persönlich den Einblick gegeben, gerade Stichwort, ne, manchmal dann auch Menschen, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du so bist. Bis jetzt habe ich dich noch nicht so kennengelernt. Aber Menschen auch aus Unsicherheit in dieser Situation früher, heute vielleicht nur noch seltener, mal dann auch ein bisschen so Sprüche geklopft zu haben oder sowas. Ja, so bist du, so wenn ich es richtig verstanden habe. Und das ist ja etwas, was sich auch oft gerade so durch die Konzerne zieht. Vermeint, du bist in einer Position, hast diesen Titel, hast diese Verantwortung bekommen, bist jetzt die vermeintliche Führungsposition mit dieser Verantwortung. Und wenn dann jemand irgendwie mal eine bessere Idee hat, kippt es bei dir, also jetzt als Beispiel, ja, kippt es und du fängst an, die Ideen niederzumachen oder die Person niederzumachen. Das ist ja so ein typisches Phänomen, was wir immer wieder haben, was uns ja in der Regel aufzeigt, da ist der Selbstwert nicht ganz stark. Was empfiehlst du? Da ist ja ein blinder Fleck. Ja, bei der Person, wenn ich so einen, vielleicht einen Vorgesetzten oder eine Führungskraft oder einen Führungskollegen oder Kolleginnen habe, dann ist es ja ein Indiz für mich, da ist ein blinder Fleck. Der Mensch weiß nicht, dass er eigentlich Selbstwertarbeit rein theoretisch machen sollte. Was kann ich tun, wenn ich so einen Menschen in meinem Umfeld habe, was ich aber gern ändern möchte, dass er zumindest da mal sich mehr mit beschäftigt?
Oh, das ist schwierig. Also es gibt sozusagen die 2 Aspekte der Frage, was kann diese Person tun, Nummer 1, und was kannst du tun, wenn du das bei jemandem beobachtest? Die schlechte Nachricht, wenn du das bei jemandem beobachtest, ich glaube nicht viel, um ehrlich zu sein. Weil gerade wenn es tatsächlich ein blinder Fleck ist in der Hinsicht, wenn dies also so tief sitzt, dass es an Grundsätze deiner Persönlichkeit geht, du kannst niemanden zwingen, sich zu verändern. So. Was du allerdings machen kannst, ist, du kannst aufpassen, dass du nicht in ein stabilisierendes System reingezogen wirst. Ne? Also, dass du dich selber zum Beispiel davon triggern lässt und dann deine eigenen Dynamiken da auf den Tisch packst und ihr euch dann in so wie so ein Spiegel immer gegenseitig so ein bisschen hochschaukelt. Du kannst zusehen, dass du die Person darin nicht weiter bestärkst. Also zum Beispiel auch mitmachst. Klassiker ist, ne, wenn so Führungskräfte auch völlig überfordert sind, dann fangen die an, auch darüber zu reden, dass alle anderen, keiner leistet, außer sie selber. Na, so, ich bin der Einzige, der hier irgendwie leistet, ohne mich fährt der Karren an die Wand. Ich kann mich gar nicht rausnehmen, weil dann bricht ja alles zusammen. Ich muss die ja die ganze Zeit micromanagen, was du vorhin auch sagtest. Oder, ach, die ziehen nicht mit, die wollen alle nicht. Ne? Die Abwertung von, wir haben hier diese Verweigerer bei Transformationsprozessen, typischer Case. Und die sind alle einfach faul, da nicht unternehmerisch, was hast du nicht. So, da dann mit einzusteigen und auch die eigene Frustration da so sehr dankbar reinzulegen und zu sagen, ja, ist schon recht, ne? Und dann so beim Kaffee zu sitzen und so ein bisschen darüber zu haten, wie das ganze Team furchtbar ist oder die Organisation oder das Management oder was auch immer. Das solltest du halt nicht machen, weil damit stabilisierst du diesen blinden Fleck bei der Person. Und also quasi, was du machen kannst, ist es nicht stabilisieren, bei deiner eigenen Struktur, deiner eigenen Stabilität bleiben. Und damit merkt nämlich die Person, dass sie mit dem, was sie da macht, nicht mehr weiterkommt. Und das ist auch der einzige Weg, wie dann die Person selber irgendwann anfangen kann, daran zu arbeiten. Weil die Frage, die ich dann zum Beispiel, wenn ich jetzt mit der Person arbeiten würde, stellen würde, die erste Frage ist immer, funktioniert, was du da machst? Weil solange es funktioniert, ist es unglaublich schwer, an sowas ranzugehen. Es sei denn, du hast irgendwo ein anderes Problem. Aber gerade diese Abwehrmechanismen funktionieren in der Regel nicht. Also das heißt, werden deine Leute besser davon, dass du ihnen einredest, dass sie Luschen sind? In der Regel nicht. Oder nur sehr kurzfristig. Und darüber kannst du dann anfangen, natürlich dir die Frage zu stellen, das kannst du auch für dich selber machen, aber darüber die Frage zu stellen, okay, wenn nicht funktioniert, was ich hier mache,
ne? Dann brauchst du was anderes, ne?
Ja, dann brauchen wir jetzt irgendwie was anderes. Dann müssen wir irgendwo anders hingucken. Weil
ich muss es noch stärker sagen, dass das Luschen sind, ne? Komm, ja, so. Ja, aber ja. Ja, das, ja, okay. Das heißt, ich kann nur eigentlich Widerstand leisten dann in solchen Situationen. Also zumindest nicht es akzeptieren oder zumindest zeigen, dass es funktioniert, sondern eher eben bei mir bleiben. Das ist auch immer, was ich zumindest auch immer oft empfehle. Es hat ja auch erstmal nichts mit dir zu tun, sondern es ist ja eigentlich nur eine Reaktion der Person auf ihre Unsicherheit, auf ihre konditionierte Mechanismen, die dann in solchen Phasen immer funktioniert haben, vermeintlich. Und auch sowas dann nicht persönlich zu nehmen, selbst wenn der Spruch mich schon auch persönlich in die meine persönliche Richtung geht. Und dann zu gucken, dass ich sowas eben nicht noch weiter befeuere. Und das ist ja auch eine Gefahr. Manchmal rutscht man dann ja so mit, weil man will ja gefallen. Also macht man vielleicht sogar beim Haten, wie du es gerade gesagt hast, und lästern und vielleicht so ein bisschen nickt es auch noch ab. Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Und das ist ja eigentlich das Schlimmste, was wir dann tun können, ja.
Genau. Und da sind wir halt dann bei auch strukturellen Problemen, ne? Hegemoniale Männlichkeit ist dann das Thema. Und dann auch bei Frauen dann eben die quasi, ne, Queen Bee, die Komplizenschaft etc. Ja. Und so wird es dann, wird aus einem individuellen blinden Fleck, wird auf einmal dann ein kollektiver beziehungsweise eine Unternehmensstruktur oder eine Diskriminierungsstruktur, die dann alles kaputt macht.
Ja, ja, krass. Jetzt ist so ein Mechanismus, den ich immer sehr gerne empfehle, um überhaupt so ein bisschen auch persönlich zu wachsen und damit natürlich auch irgendwo in die Reise der blinden Flecken oder das Aufdecken der blinden Flecken zu gehen, ist natürlich so Thema, ich gehe in Seminare rein, ich lerne was, ich gehe idealerweise auch in wirklich sehr interaktive Geschichten rein, die vielleicht auch manchmal ein bisschen tiefer gehen, die jetzt nicht nur rein Konsum von Inhalten sind, sondern wirklich auch Reibung bei mir verursachen, wo ich merke, ah, wie reagiere ich da? Und ich habe Situationen, wo ich auch wirklich sowas dann beobachte oder beobachten lasse. Also typisch wirklich was Coaching-Sachen, Trainingssachen, Mentoring-Sachen und so weiter. Was empfiehlst du noch so on top? Was kann man machen, vielleicht auch als Tagesroutine, ohne erstmal zu wissen, was sich vielleicht für eine Reise ergibt, ja, weil wir wissen ja gar nicht, in was wir suchen, weil wir wissen ja nicht, was die blinden Flecken sind. Aber zumindest etwas anzustoßen, was irgendwo in Richtung blinde Flecken, wo auch immer sie sind, reicht.
Also jenseits dessen, was du ja schon genannt hast, würde ich sagen, den Kontext ändern. Also aus der bestehenden Struktur, die dich festhält und die dich stützt, rauszugehen in welcher Form auch immer. Also du bist jemand, der gerne Yoga macht, der irgendwie zur Spinning-Klasse geht, dann meldest du dich an für Jiu-Jitsu, für einen Kampfsport. Also geh einfach irgendwo hin, wo das, was dich normalerweise ausmacht, was dich normalerweise erfolgreich macht, nicht mehr funktioniert. Oder wo die Art und Weise, wie du Bindung aufbaust, einfach nicht funktioniert. Zum Beispiel in einem anderen Kulturkreis, ne? Also es ist so der Klassiker, zu sagen, okay, ich reise, ich gehe mal irgendwo komplett anders hin, gehe da alleine hin, auch ohne jemanden dabei zu haben, reise zum Beispiel mal alleine und stelle mich nicht als Tina vor, sondern stelle mich als jemand anders vor, erzähle eine andere Geschichte darüber, wer ich bin. Weil dann reagieren Menschen anders auf dich. Das kannst du auch im Hier und Jetzt machen. Gehst mal zu einer Netzwerkveranstaltung oder zu irgendeinem Event und erzählst einfach, wie gesagt, mal eine andere Geschichte. Und es wird andere Reaktionen hervorrufen. Und damit merkst du aber auch, wie du selber einfach flexibel bist und flexibel in der Art und Weise, wie du dich anpassen kannst, aber auch am Ende des Tages, worauf du dich halt verlässt. Ne? Also welche Mechanismen sehr verlässlich funktionieren und welche dann auf einmal rauskommen müssen, wenn die nicht mehr ziehen. Mhm. Also change your context ist, glaube ich, eine andere Möglichkeit. Die Strukturen aufbrechen, die dich erfolgreich halten.
Mhm. Und jetzt mal so den Gegenpol vielleicht. Wie kann ich Strukturen aufbrechen, die mich vielleicht in manchen Bereichen unerfolgreich halten? Weil da habe ich ja auch Mechanismen, die mich dahin gebracht haben. Also ich denke jetzt zum Beispiel an sowas wie bei mir, ich tue mich zum Beispiel immer noch schwer, auf großen Veranstaltungen alleine hinzugehen und mit Liebe zu netzwerken und überall in die Gruppen reinzuspringen, um mich vorzustellen, nenne ich es mal überspitzt. Ja, das ist immer noch was, ist ja etwas, was ich immer danach noch denke, ah Mensch, irgendwie, das würde ich gern besser können. Ja, aber irgendwas hält mich, dass ich dann in der Situation wie angespannt lächelnd rumlaufe und hoffe, dass mich jemand anspricht.
Ja, am Ende, also da kommt es ein bisschen drauf an, worum es da geht. Ne? Also wenn es eine Angst ist, kann man sagen, muss in die Exposition. Das heißt, du musst einfach sozusagen dich exponieren, musst dich einfach trauen. Ne? Du musst über die Angst drüber. Nicht immer ist ein blinder Fleck, aber auch gleichzeitig mit Angst verknüpft. Es gibt natürlich auch Dynamiken, die uns von Dingen abhalten, die eben gar nicht so einfach sichtbar sind. Also das heißt, du läufst da vielleicht durch die ganze Zeit durch die Gegend und lächelst und hoffst, dass dich jemand anspricht. So, das ist die eine Sache. Da gibt es den Aspekt vielleicht von Angst, Leute anzusprechen. Aber auch schon die Frage, welche hast du denn ausgewählt, welche Veranstaltungen? Gibt es vielleicht Veranstaltungen, wo das nicht so ist? Und dann kann man darüber mal anfangen, das zu reflektieren, was genau ist es eigentlich an der Situation, dass es mir so schwer macht? Weil wir haben meistens schon eine Theorie darüber, warum wir Sachen nicht können, warum wir die Dinge nicht können, die uns im Weg stehen. Und die Theorie ist nicht immer die ganze Wahrheit. Das heißt, auch zu gucken, wo kann ich es denn? Und was genau ist denn da der Unterschied eigentlich? Führt nochmal auf einen ganz anderen Track manchmal, der eben dann solche Sachen vielleicht auslösen oder auflösen kann.
Und hilft es da, also irgendwas für sich auch zu dokumentieren? Vielleicht, wenn ich sage, so, ich gehe jetzt mal auf diverse Veranstaltungen, schmeiß mich da rein und danach führe ich so eine Art Netzwerktagebuch, um zu gucken, wie war ich jetzt eigentlich drauf? Ist das
klar?
Was?
Ja. Klar, also je nachdem, was du halt deine individuellen Go-To-Mechanismen sind. Manche Leute journalen gerne, andere Leute unterhalten sich, andere haben einen Coach, mit dem sie das dann reflektieren. Ja. Ich glaube, da ist so ein bisschen mehr ist mehr. Also die Logik ist, wenn du anfängst, dich tatsächlich mit dir selber, mit deinem Innenleben zu beschäftigen und dem Priorität gibst, dann ist jedes Mittel recht. Du kannst auch stricken und dabei was über dich lernen. Es ist am Ende immer nur die Frage der Transferleistung. Und ob du das dann dokumentierst oder nicht, aber es ist am Ende Aufmerksamkeit verändert. Das heißt, sobald ich Aufmerksamkeit auf ein Thema gebe, in welcher Form auch immer, wird da was passieren. Und dann, wie gesagt, ist es wichtig, das eben nicht in das alte System wieder zu integrieren, sondern sozusagen das zu was Neuem werden zu lassen.
Sehr guter Satz. Ich habe noch drei letzte Fragen an dich, Tina.
Yes.
Und zwar, dein Lieblingsort zum Arbeiten?
Ach, ganz boring, Couch oder Kaffee.
Couch oder Kaffee, sehr gut. Beides mit C, hey. Das letzte Buch, das du gelesen hast?
Das letzte Buch? Her Majesty's Royal Coven von Juno Dawson.
Ah, gehört, ehrlicherweise.
Ja, Fiction. Meisten Leute lesen nur noch Sachbücher. Völlig irgendwie überbewertet, meiner Meinung nach. Read more Fiction. So, ja. Also interessante Auseinandersetzung mit dem ganzen Thema Trans und weibliche Führung tatsächlich und vor dem Hintergrund eines Hexenzirkels. Also witzige Mischung, macht Spaß.
Cool, klingt gut. Eine Sache, die dich sofort entspannt.
Föhnen?
Das habe ich mit meinen Kindern immer gemacht, als sie noch ganz klein waren. Ist das noch von damals?
Ja, da habe ich das. Es ist einfach diese White Noise und die trockene Wärme. Das ist, also wenn ich irgendwie Vortrag halten muss, aufgeregt bin, was auch immer, wenn ich vorher die Gelegenheit habe, 10 Minuten mich einfach zu föhnen, also meine Haare oder auch so ein bisschen, wenn ich kalte Füße habe, meine Füße, dann bin ich irgendwie sofort relaxed. Geil. Das funktioniert für mich gut.
Geil, hat noch keiner gesagt. Cool.
Ja.
Vielen, vielen Dank an dich, Tina. Das war sehr, sehr aufschlussreich und ich habe, glaube ich, auch ein paar eigene Aha-Erlebnisse gehabt oder darf auf jeden Fall da noch tiefer reinsteigen, auch in meine blinden Flecken, die ja nie aufhören. Das ist ja ein Never-Ending-Prozess, aber er ist auch umso schöner, wenn man sich da reingibt und einfach auf die Entdeckungsreise zu sich selbst, über sich selbst und damit dann einfach wächst und ja, noch mehr hoffentlich für sich in dieses Flourishing kommt. Also vielen, vielen Dank an dich. Vielen, vielen Dank auch an dich, dass du dabei warst. Ich hoffe, du hast dir Notizen gemacht, hast für dich überlegt, wo sind eigentlich wo könnten blinde Flecken bei dir stecken oder wo stecken blinde Flecken bei deinen Menschen, mit denen du eng zusammenarbeitest. Vielen, vielen Dank. Gib uns super, super gern ein Feedback. Bei Spotify kannst du auch kommentieren, was du mitgenommen hast. Und wir freuen uns immer, wirklich immer, weil es hilft, dass dieser Podcast weiter wächst, wenn du uns eine positive Bewertung gibst. Also in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.